Nun darf ich Ihnen doch noch einmal dienen. In Sprüche 4, Vers 3 steht das Wort: Sohn wurde ich meinem Vater, ein zarter und einziger, angesichts meiner Mutter. Das Werden des Menschen, das Wunder der Menschwerdung soll uns heute Abend beschäftigen, und zwar in einer doppelten Weise. Wenn wir hineinschauen im Psalm 139, dann scheint dieser Psalm zunächst eine ganz andere Thematik zu haben. In Vers 1 bis 4 spricht er von der Allwissenheit Gottes. Jahwe, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Jahwe, du weißt es völlig. Göttliche Allwissenheit. Dann haben wir in Vers 5 bis 12 ein Zeugnis von der göttlichen Allgegenwart. Das sind ja die absoluten göttlichen Qualitäten. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt. Wir wollen uns diesen Ausdruck merken, die Einengung des Menschen, ja des Menschensohnes in seiner Erniedrigung. Und auf mich gelegt deine Hand, Kenntnis, zu wunderbar für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da, und bettete ich mir in dem Scheol, siehe, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, das heißt, könnte ich mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, das sind 300.000 Kilometer in der Sekunde, nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch da selbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich umhüllen, und Nacht werde das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag, und die Finsternis wäre wie das Licht. Göttliche Allwissenheit, göttliche Allgegenwart. Und nun fehlt nur noch ein Zeugnis von der göttlichen Allmacht. Und es ist nicht etwa ein Widerspruch, wenn David jetzt auf ein ganz anderes Thema kommt, nämlich auf die Werdegeschichte des Menschen. Und dies ist offensichtlich für ihn und für den Heiligen Geist ein Exempel für die göttliche Allmacht, für das göttliche Wirken. Wir haben einmal in Langensteinbach einen Film gesehen, vor vielen Jahren, ich glaube vom Moody-Institut, den uns Dr. Meyer-Gerber vorgeführt hat. Und dort wurde uns gezeigt, was geschieht, jedenfalls unter dem Mikroskop, nach der Zeugung. Und es war erstaunlich, wie dort eine ungeheure Zellexplosion stattgefunden hat. Allerdings eine Zellexplosion, die nicht zu einem Krebs führte, sondern zu dem kommenden Menschlein. Eine Zellmehrung, die dann die inneren Organe hervorrief. Das sind ja die drei Keimblätter, das zweite Keimblatt, den Stütz- und Bewegungsapparat und schließlich die Nerven und das Gehirn. Ein Film der geradezu erstaunlich war, wenn man das alles einmal unter dem Mikroskop betrachten konnte, was auch Hiob in Kapitel 10 bezeugt hat. Offensichtlich war das, was der Prophet David hier wiedergibt, in unserem Text für ihn auch ein Traumgesicht. Denn es heißt dann in den letzten Versen dieses Abschnittes, in Vers 17 und 18, und mir, wie kostbar, o Gott, sind mir deine Gedanken, wie übermächtig ihre Summen. Ich werde sie zählen, mehr als der Sand werden sie sein. Ich erwache und noch immer bin ich bei dir. Hat ein Theologe gesagt, ja, wie kann man denn eine göttliche Offenbarung von einer solch grandiosen Thematik einfach überschlafen? Der hat sich darüber geärgert in seiner Exegese. Nein, das, was David hier erlebt, das ist wie ein prophetischer Film, ein Traumgesicht, das vor seinem inneren Auge abrollt. Gleichsam wie durch ein Elektronenmikroskop sieht er die Dinge, die sich da ereignen. Und deshalb auch sein Erwachen. Wir werden dann gleich noch auf die übermächtigen Summen, die dem menschlichen Werden zugrunde liegen, zu sprechen kommen. Und nun Vers 13. Da werden wir begrüßt mit einem göttlichen Du. Ja, du bist's. So heißt es eigentlich im Hebräischen. Ja, du bist es, der meine Nieren gebildet hat. Das heißt mein Innerstes. Wir könnten hier wieder an die drei Keimblätter nach der Zeugung denken. Hier ist der göttliche Name Du mit Betonung gebraucht. Ata, Aleph der Erste, der Schöpfer, Taf der Letzte oder das Kreuz und He der Geisthauch, der lebendig macht. Die Juden sprachen hier vom Gottesnamen Du. Der Erste und der Letzte und der Lebendige. Mit diesem Gottesnamen beginnt das Werden des Menschen. Wir werden dann noch im nächsten Vers sehen, wie diesem göttlichen Du das menschliche Ich entgegengestellt wird. Die Geistseele des Menschen, die hier irgendwann bei diesem Zeugungsvorgang von dem lebendigen Gott beigegeben wird und die nicht in unserem genetischen Programm ist. Das ist göttliches Wirken, so wie er in die Materie des in Christo im Bilde Gottes geschaffenen Adam seinen Geisthauch gab und er darauf zu einer lebendigen Seele wurde, so ist Gott in höchster Weise beteiligt auch am Werden des Menschen, sonderlich am Werden seiner Geistseele, seiner Persönlichkeit, seiner Individualität. Ja, du bist's, der meine Nieren gebildet hat. Du webtest mich im Leibe meiner Mutter. Eigentlich steht hier ein Wort, das ist das hebräische Wort Zakach. Das ist verwandt mit dem Dickicht oder mit dem Geflecht. Deshalb übersetzen die allermeisten, du webtest mich. Es ist aber auch verwandt mit der Sukka, der aus Ästen und Zweigen und Blättern gebildeten Laubhütte. Und aus diesem Grund hat der Bruder Bader schon recht, wenn er hier übersetzt, statt du webtest mich, du gabst mir eine Leibeshütte im Leibe meiner Mutter. In diesem eng verflochtenen genetischen Gewebe entsteht das, was der Apostel Paulus später in 2. Korinther 5 das Zelthaus unseres Leibes nennt, die Leibeshütte. Und in diese Leibeshütte ist ja dann auch der Christus eingegangen. Johannes 1, 14, und das Wort wurde Fleisch und zeltete in unserer Mitte, Leibeszelt. Nach unserem Abscheiden werden wir ja einmal einen Tempelbau erhalten, der dieses Leibeszelt ablöst. Einen Bau aus dem Himmel von Gott bereitet. Du wobest mich im Leibe meiner Mutter. Ich darf einmal ganz kurz eine Übersicht über das embryonale Werden geben, damit uns dieser Text auch etwas gefüllt wird von dem, was wir heute wissen. Also das Gewebe bis hin zur Leibeshütte. In der zweiten Woche bilden sich Proteine und Enzyme und es beginnen die Organbildungen. In der dritten Woche des Embryos entsteht der erste gewebliche Kontakt mit der Mutter und die selbstständige Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter. In der vierten Woche ist der Embryo gerade 3 Millimeter groß. Die Blutgefäße aber werden bereits gebildet. In der fünften Woche ist er zu 5 bis 8 Millimetern herangewachsen. Das Herz schlägt. Erste messbare Hirnströme. In der sechsten Woche ist der Embryo 10 bis 14 Millimeter groß. Alle Organe sind bereits angelegt. In der siebten bis achten Woche erreicht er eine Größe von 17 bis 30 Millimeter. Die Hautsinne sind ausgebildet, jedoch bei der Reizung der Mundregionen wird Abwehrhaltung eingenommen. In der neunten Woche ist der Embryo körperlich ganz ausgebildet, jedoch noch nicht ausgereift. In der zehnten Woche hat er die stattliche Größe von 5 Zentimetern erreicht. Bei der Reizung der Mundregion erfolgt eine Beugung der Arme und des Rumpfes. Eine Abwehrreaktion. In der elften Woche ist der Embryo 8 Zentimeter groß. Schon entstehen die ersten Schluckbewegungen, ein Öffnen des Mundes, Atembewegungen. In der 12. bis 15. Woche findet ein weiteres Organwachstum statt und der Greifreflex ist bereits vorhanden. In der 16. Woche der Schwangerschaft ist die Größe des Embryos 14 cm und der Gleichgewichtsapparat ist voll ausgebildet. In der 17. Woche kann der Embryo bereits die Stirne runzeln. Worüber? Kann Grimassen ziehen? Kann sich einem stimulierenden Reiz gegenüber äußern und zuwenden? Ein bestimmter Rhythmus aus Ruhe- und Aktivitätszeiten ist feststellbar. In der 18. Woche findet eine regelmäßige nervliche Steuerung der Atemmuskulatur statt. 20. Woche, Größe 20 cm. Das Innenohr, das komplizierte Innenohr, ist ausgebildet. Beginn gesteuerter Augenbewegungen. In der 24. Woche der Schwangerschaft erreicht der Embryo eine Größe von 23 cm. Er kann schreien, Daumen lutschen. Oh, was ist das schön. Er hat einen Schluck auf. Beginn der Lebensfähigkeit prinzipiell schon außerhalb des Mutterleibes. In der 26. Woche ist der Hörapparat voll ausgereift, weshalb manche musikalisch orientierte Schwangeren ihm dann Mozart zu Gemüte führen. In der 28. Woche hat er eine Größe von 27 Zentimetern. Er kann schmecken, sehen, empfindet Druck, empfindet Kälte und Schmerz. In der 29. Woche wird erstmals Fruchtwasser getrunken und die eigentlichen Augenbewegungen beginnen. In der 32. Woche hat er eine Größe von 30 cm erreicht. Von nun an findet ein aktives Kopfdrehen statt und eine Reaktion auf Licht und Lärm. 36. Woche, Größe des Embryos 34 cm. Er macht die ersten Versuche, den Kopf zu heben. Sollen ja auch wir tun, je näher wir den Tag der Wiederkunft Christi kommen sehen, hebet eure Häupter empor. Und in der 39. bis 40. Woche findet dann die Geburt statt. Ich möchte Ihnen hier einmal etwas sagen. Ich glaube, ich habe es schon einmal hier bezeugt. Das hebräische Wort für Schwangerschaft, Harayon, hat den Zahlwert aller seiner Buchstaben von 276. Und das sind die Tage einer normalen Schwangerschaft. 276 ist auflösbar in 6 mal 46. Der Mensch, 6, hat 46 Chromosomen, wodurch er sich von allen anderen Tierarten unterscheidet. Jede Art hat eine andere Chromosomenzahl. 6 mal 46. Es ist auch nicht von ungefähr, dass der Name Adam im Neuen Testament die Wortsumme 46 hat. Man kann aber den Zahlwert der Schwangerschaft 276 auch so auflösen. 2 mal 6 mal 23. Zwei Menschen mit je 23 Chromosomen, einmal 23 Chromosomen aus dem Samen des Mannes und dann 23 Chromosomen aus der Eizelle der Frau, werden zusammengefügt. Man hat einmal eine Rakete ins All geschickt, da hat man auf einer Silberscheibe für fremde Planetarier, damit sie wüssten, wer wir sind, den Satz des Pythagoras aufgemalt. Und dann meine ich mich noch zu erinnern, dass man dann auch den Menschen aufgemalt hat, und zwar in der Weise, wie ihn Leonardo da Vinci im goldenen Schnitt dargestellt hat. Dann hätte man getrost noch dieses hebräische Wort Harayon darunter schreiben können mit den Zahlwerten. Und dann hätte man doch ein erstaunliches Wissen vermittelt. Ja, du bist, der meine Nieren gebildet hat. Du wobest mich oder du gabst mir Leibeshütte im Leibe meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich in Ehrfurcht einflößender Weise geworden bin. So übersetzt es König. Schmoller sagt, ich danke dir, dass ich so wunderbar ausgezeichnet bin. Buber, dass ich furchtbar bin ausgesondert, also wunderbar und gleichsam auch furchtbar. So hat sich für David in seinem Traumgesicht das Ganze dargestellt. Die Elberfelder, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Tursinai übersetzt sogar, dass ich im Schrecklichen wurde ausgesondert. Und Rabbi Hirsch, dass ich in so überwältigend wundervoller Weise geworden bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Wissen Sie, da müssen wir zwei Dinge sehen. Einerseits ist unser Leib der Sünde und des Todes der Schwachheit unterworfen, der Vergänglichkeit, der Verwesung, der Unehre. Er ist von Staub. Er hat noch nicht das Ziel erreicht, das einst der Königspriester Gottes Adam besaß, der ja im Bilde Gottes erschaffen war, und das Bild Gottes ist Christus. So steht es jedenfalls im Kolosserbrief. In diesem Zählem Gottes, in diesem Bilde Gottes, wurde der Adam erschaffen. Einerseits also Schwachheit, Vergänglichkeit, Verwesung, Unehre, Staub, der Mensch zwischen Tier und Engel stehend. Andererseits, wenn wir sein biologisches Werden und unseren Leib anschauen, erstaunlich und wunderbar gemacht. Und dieser, unser Leib, darf ja in der Planung Gottes ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und wir dürfen die Glieder unseres Leibes nunmehr zu Werkzeugen der Gerechtigkeit darstellen und nicht mehr im Dienste der Sünde zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Also wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ich danke dir, dass ich in Ehrfurcht einflößender Weise geworden bin. Das ist nun die Beteiligung Gottes am Werden unserer Persönlichkeit, unserer Seele und unseres Geistes. Hier vereinigt sich das göttliche Du mit dem menschlichen Ich. Ich möchte dazu einige Stellen aus der Schrift lesen. Jeremias 1, 4 bis 5. Ehe ich dich im Mutterleib bereitete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoße hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich eingesetzt. Das ist das Wort Gottes an Jeremias. Sacharja 12, 1, jenes Kapitel, das vom endzeitlichen Kampf um Jerusalem redet, wo dann der große Sieg Gottes erfüllt wird über alle Völkerschaften ringsum, die Jerusalem belagern, der dann schließlich zur Erneuerung Israels führt. Und dieses Kapitel wird eingeleitet in Vers 1. Es spricht Jahwe, der den Himmel ausspannt, der also das Universum ausdehnt und ausspannt. Man spricht ja von einer Fluchtbewegung des Weltenalls. Der die Erde gründet, der also die Gebirge und die Gebirgsketten eingesenkt hat, in die glutflüssige Magma des Erdinneren und die Kontinente, die darauf schwimmen. Und nun eine dritte Aussage über die Allmacht dieses Schöpfers, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Das ist nun die Anteilnahme Gottes am Werden der menschlichen Persönlichkeit, des menschlichen Geistes und der menschlichen Seele. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völkerschaften ringsum. Jesajas 44, Vers 2 und 24. So spricht Jahwe, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. So spricht Jahwe, dein Erlöser, und der von Mutterleibe an dich gebildet hat. Ich, Jahwe, bin es, der das All bewirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete durch mich selbst. Und dann noch Jesajas 57, 16. Denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer da ergrimmt sein, denn der Geist würde ja vor mir verschmachten und die Seelen, die ich ja schließlich gemacht habe. Wenn auch die Glieder unseres Körpers und die 50 Billionen Zellen unseres Körpers, die allesamt eigene Lebewesen und Laboratorien sind, von der genetischen Erbmasse her gestaltet werden, so ist doch die eigentliche Anteilhabe Gottes am Werden des Menschen die Bildung seines Geistes, seiner Seele, seiner Persönlichkeit, seiner Individualität. Wie wunderbar ist es, wenn wir dieses wissen. Er hat mich geplant, er hat mich geschaffen, er hat mich gewollt, so wie ich bin. Und dann hat er mich noch berufen in Christo Jesu zu seiner ewigen Herrlichkeit. Ich danke dir, dass ich in Ehrfurcht einflößender Weise geworden bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Vers 15, nicht verborgen war meine Kernkraft vor dir, mein Grundvermögen. Offensichtlich ist damit das Gebein gemeint, die Knochen und die Muskeln. Eigentlich heißt es im Hebräischen das Überstarke. Nicht verborgen war meine Kernkraft vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, bunt gewirkt wie ein Stickwerk im Untersten der Erde. Stelle ich Ihnen mal eine Frage. Haben die Hebräer denn noch nicht gewusst, wie ein Menschlein im Mutterleibe heranwächst? Weshalb wird hier gesagt, im Untersten der Erde? Die Frage gebe ich Ihnen mit auf den Weg. Wir werden dann noch gleich darüber zu sprechen kommen. Bunt gewirkt. Wir sind also eine Buntwirkerei aus lauter Genen gestaltet. Wissen Sie, die 50 Billionen Zellen, die wir haben, haben jede im Zellkern jene 46 Chromosomen. Und diese wiederum sind auf allerfeinste Art mit ungefähr 40.000 Genen ausgestaltet, Erbmerkmalen. Und diese 40.000 Gene haben 3,5 Milliarden chemische Buchstaben, Moleküle, die in einer reißverschlussartigen Weise aneinander gebunden sind. Und das in einem jeden Zellkern. Ja, da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass David gesagt hat, wie kostbar, o Gott, sind mir deine Gedanken, wie übermächtig ihre Summen. Ich werde sie zählen. Mehr als der Sand werden sie sein. Und dann hört er auf mit Zählen, genauso wie Abraham, der die Sterne zählen sollte und sie nicht zählen konnte. Er wird plötzlich wach und er ist erstaunt darüber, dass er noch immer bei Gott ist. Nicht verborgen war meine Kernkraft vor dir, als ich gemacht wurde, eigentlich verarbeitet oder modelliert wurde im Verborgenen, bunt gewirkt wie ein Stickwerk im Untersten der Erde. Das Stickwerk Rigma weist uns auf etwas hin, das ich einmal so beschreiben möchte. Die Geburt ist die biologische Grundlage in der Planung Gottes für unsere Wiedergeburt. Rigma, das Buntgewirkte, denn wir alle sind in unserem Leben gleichsam ein Embryo der Ewigkeit. Wir sind noch gar nicht zur Vollgestalt herangereift und ausgewachsen. Das werden wir erst einmal sein, wenn wir Christus sehen werden, wie er ist, und wenn wir ihm dann gleich sein werden mit jenem Leibe der Herrlichkeit, den er jetzt schon trägt. Vermöge der Kraft wird er uns verwandeln, mit der er in der Lage ist, sich das ganze All unterzuordnen. Rigma, für die Hebräer unter ihnen, vier Buchstaben, Resh, das Haupt, Kof, die Geburtsöffnung, Mem, das Wasser, He, der Geisthauch. Und da haben wir einen wunderbaren Satz. Vom Haupte her werden wir geboren und neugeboren durch Wasser und Geist. Das sagt der Herr Jesus auch. Das heißt durch Wort und Geist. Was für eine wunderbare Buntwirkerarbeit Gottes. nicht nur in unserem embryonalen Werden, sondern auch bei unserer Wiedergeburt. Ach, da möchte ich Ihnen doch Johannes 1 lesen, wo es ab Vers 10 heißt, er war in der Welt und die Welt ward durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Eine griechische Handschrift hat den Text etwas anders. Und da werden wir schon hinübergeleitet in den zweiten Teil, den ich dann bezeugen will. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an den Namen dessen glauben, der nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern unmittelbar aus Gott geboren ist. Und das ist der Christus. Ach, wunderbar. Vers 16. Ich muss mich eilen. Meinen Fruchtkeim sahen deine Augen und in deine Zählung oder in dein Register wurden sie alle eingeschrieben. Es bleibt offen, wer diese sie sind. Die Gebeine oder die Chromosomen oder die Gene, die auf dem Golem, auf dem zusammengerollten Fruchtkeim angeordnet sind, der sich in jeder menschlichen Zelle befindet. Die Tage hindurch wurden sie geformt, als nicht eines von ihnen in der endgültigen Form ausgestaltet war. Der Golem heißt es für den Fruchtkeim, eigentlich der zusammengerollte. Ich weiß nicht, ob David nur den Embryo, den gebeugten Embryo geschaut hat oder ob er gleichsam durch ein prophetisches Elektronenmikroskop hineingeschaut hat in das Innere der Zellen und dort den zusammengerollten DNS-Faden mit seinen 40.000 menschlichen Genen geschaut hat. Die Juden haben es offensichtlich so verstanden. Vielleicht darf ich hierzu noch etwas sagen, ehe wir zum zweiten Teil übergehen. Wie einem Computer ist der neu entstandenen Zelle ein Programm eingegeben, das sich bis zum Lebensende abspult. Augenfarbe, Haarfarbe, Größe und Gewicht, Knochenbau und Anlagen zu bestimmten Krankheiten. Die seelische Struktur wie das geistige Vermögen, die Form der Nase und die Höhe der Stirn, ja wahrscheinlich sogar eine innere Lebensuhr, die unseres Lebens Dauer bemisst. Die gesamte Erbinformation ist mit 4 organischen Molekülen wie mit Buchstaben auf einem reißverschlussartigen Doppelfaden gezählt. Programmiert, aufgeschrieben, wie genial ist Gottes Wort, dass es hier von den Summen spricht, die in das Register Gottes eingeschrieben sind. Alles, was lebt, erhielt die gesamte Information für sein Leben nach diesem System mit chemischen Buchstaben auf einen zusammengerollten Faden aufgeschrieben. Eine ganze Bibliothek chemischer Erbhinweise sind im reißverschlussartigen Faden der sogenannten Doppelhelix gespeichert. Sie bestimmt als Bauplan Leben, Leib und Wesen, das sich nach einer Zeugung entfaltet. Alles Leben entfaltet sich aus den 4 winzigen organischen Molekülen der sogenannten Desoxyribonukleinsäure. Allerdings hat jedes Lebewesen einen anderen Geheimcode. Nachdem es sich verwirklicht, Stellung und System der vier Molekülbuchstaben entscheiden darüber, ob eine Kastanie, ein Salatkopf, ein Elefant, eine Mücke oder ein Mensch entsteht. So ist ein jegliches Lebewesen fruchtbar nach seiner Art. Gott gibt einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. 1. Korinther 15, 38. Dies alles ist erstaunlich einfach, als auch im höchsten Grade genial und wunderbar. In jeder Zelle, deren Durchmesser nur einen winzigen Bruchteil eines Millimeters misst, sind erstaunlich lange, oft 2 Meter lange Fäden enthalten, aber so verwickelt und zusammengerollt, dass es auf dem Platz einer Nadelspitze Tausende von solchen Molekülen gibt. Verwirrend und doch wunderbar geordnet. Beide Fadenteile sind zudem durch ein wunderbares chemisches System wie ein Reißverschluss miteinander verkoppelt. Wer da meint, dieses geniale Informationssystem des genetischen Codes sei durch einen Zufall der Evolution von selbst entstanden, zeigt im Grunde seine Torheit und Unwissenheit. Mein zusammengerolltes sahen deine Augen. Die alten jüdischen Rabbiner wussten offensichtlich um das Geheimnis des Lebensfadens der Erbanlage. In der jüdischen Sage vom Rabbi Löw wird berichtet, dass dieser sich mit dem Beistand anderer Rabbinen aus Lehm einen Menschen erweckte, der hinfort die Synagogengemeinde vor Anfeindungen schützen sollte. Er nannte ihn den Golem. Da haben wir wieder das Wort. Den Fruchtkeim, das Zusammengerollte. Der biblische Hintergrund dürfte in der Erschaffung der Eva aus dem Manne zu sehen sein. Adam wurde von Jahwe in Tiefschlaf versetzt. Und nun glauben Sie bitte nicht das Märchen von der Rippe. Denn im Hebräischen steht, der Herr habe Adam eine Zelle entnommen. Das hebräische Wort ist sogar als Lehnwort in unsere Sprache eingegangen, Zela. Aus dieser Zelle erbaute Jahwe Gott die Frau, offensichtlich aus dem in der Zelle liegenden Chromosomenmaterial, dem Golem. Professor Dr. Walter Smith nimmt an, dass es sich um eine Knochenmarkszelle gehandelt habe, die sich hierfür am besten eigne. Nun ja, Gott wird das am besten gewusst haben, als er die Eva aus dem Adam erbaute. Zela, die Zelle, Zahlwert 190, Eva, Zahlwert 19, 10 mal 19, also die Zelle. Und Maria im Neuen Testament, 8 mal 19, denn sie ist die neue und wahre Eva. Sie ist nicht mehr die Mutter der Lebendigen, sondern die Mutter des Lebendigen, des Christus, des Messias. Nun noch einmal den Schluss. Meinen Fruchtkeim, meinen Golem, mein zusammengerolltes sahen deine Augen und in deine Zählung, in dein Register wurden sie, das heißt die Genen all dieser Grundanlagen, alle eingeschrieben. Die Tage hindurch wurden sie geformt, als nicht eines von ihnen ausgestaltet war. Golem hat übrigens den Zahlwert 73, wie auch Weisheit und Leben. Das Leben, das Gott uns mitgegeben hat. Und nun wollen wir uns darüber einmal noch erinnern, dass dieser Psalm ja eigentlich ein Messias-Psalm ist. Sehen Sie, Sie finden in Ihren Übersetzungen als Überschrift dem Vorsänger oder bei manchen steht dann auch dem Chorleiter. Und das ist einfach Unsinn. Da haben die Übersetzer geraten, weil sie das alte Hebräisch nicht kennen. Lamenaseach im Hebräischen wurde übersetzt von der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes mit Eistortelos, im Hinblick auf die Vollendung geschrieben. Oder von einem anderen Übersetzer des Alten Testaments ins Griechische, Theodosius, er hat übersetzt Eistornikos, im Hinblick auf den Sieg geschrieben. Und einer, der es noch genauer wissen wollte, Aquila, der Adler, hat übersetzt dem Siegbringer. Das hat auch Rabbi Hirsch in seiner Psalmenübersetzung übernommen. Aber der Apostel Paulus hat sich offensichtlich in seiner Missionstätigkeit sehr an die griechische Übersetzung, an die sogenannte Septuaginta gehalten. Deshalb spricht er so oft von dem Telos, dem Ziel Gottes, dem heilsgeschichtlichen Vollendungsziel. Nebenbei gesagt, im Hinblick auf das Ziel, im Hinblick auf die Vollendung geschrieben, hat den Zahlwert 1190. Und das sind die Kapitel unserer Bibel. Im Hinblick auf das Ziel und auf den Siegbringer und auf den Sieg. Alle drei Ausdrücke verwendet der Apostel Paulus in 1. Korinther 15. Dann der Telos, das Ziel, wenn Christus dem Vater wieder alles in die Hände legt. Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus, der Siegbringer. Er hat darüber gewusst. Und so möchte ich Ihnen doch einmal empfehlen, alle diese sogenannten Vorsängerpsalmen als Messiaspsalmen zu lesen. Sie sind es im eigentlichen und engsten Sinn. Und das ist nun das große Geheimnis, dass der Messias bei seiner Menschwerdung teilgenommen hat am menschlichen, embryonalen Werden. Auch wenn ihm in der zweiten Eva der Maria keine 46 Chromosomen zur Verfügung standen, sondern bestenfalls nur 23. Aber der Heilige Geist hat sie überschattet und hat das Leben, das fehlende Leben, ergänzt und in ihr erweckt. Und da hat sich dann neu erfüllt, was im Psalm 2 vom Reichsantritt des Messias gesagt wird. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und was sich dann erfüllen wird, wenn der Christus aus den Toten auferstehen wird. Apostelgeschichte 20 wird dies ganz klar auf die Auferstehung Jesu Christi gedeutet. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Aber wir denken natürlich in erster Linie an seine Menschwerdung, wo er all das nachgebetet hat, was wir gelesen haben im Psalm 139. Diese Menschwerdung wird ja von Theologen anhand von Philipper 2 die Kenosis genannt, weil es dort heißt, er hielt die Gleichgestalt mit Gott. Höre, die Gleichgestalt mit Gott oder die Gleichheit mit Gott nicht wie einen Raub fest, sondern er entäußerte sich und entleerte sich. Er hat also die göttlichen Qualitäten der Allwissenheit, der Allgegenwart, der Allmacht, der Unsterblichkeit, der Unversuchbarkeit beim Vater gelassen. Als er Mensch wurde und in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und des Todes kam, mit Fleisch und Blut der Brüder. Ja, du bist, so betet der Messias, der meine Nieren gebildet hat. Du gabst mir Leibeshütte im Leibe meiner Mutter, der neuen Eva, der Maria, der Mutter des Lebendigen. Ich danke dir, dass ich in Ehrfurcht einflößender Weise geworden bin. Das soll der Christus gesagt haben, als er in unser Fleisch und Blut kam, in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und des Todes und auf diese Weise versuchbar wurde und sterbensfähig, auch leidensfähig. Ich danke dir, das werde ich Ihnen gleich noch beweisen mit einem Wort des Neuen Testamentes. Wunderbar sind deine Werke, so betet er, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war meine Kernkraft vor dir, als ich gestaltet wurde im Verborgenen, bunt gewirkt wie ein Stickwerk im Untersten der Erde. Und jetzt verstehen wir auf einmal diesen Ausdruck. Er, der aus der Herrlichkeit Gottes, aus dem unerschaffenen Licht in den erschaffenen Kosmos hereingekommen ist und in Fleisch und Blut der Brüder erschienen ist, er ist wirklich aus Himmelshöhen herabgestiegen in die untersten Örter der Erde. Er wurde gebildet im Untersten der Erde. Es war also keine Dummheit der Hebräer und des Prophetenkönigs David, dass er dieses hier niedergeschrieben hat. Lesen wir dazu Epheser 4, 8 bis 9. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er, der Christus, die Kriegsgefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist in die untersten Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel hinaus, damit er das All zur Fülle führe. Als ich gemacht wurde im Verborgenen, bunt gewirkt wie ein Stickwerk im Untersten der Erde, so betet der Messias, meinen Golem, meinen Fruchtkeim, mein zusammengerolltes sahen deine Augen, in dein Register wurden sie alle eingeschrieben. Die Tage hindurch wurden sie geformt, als nicht eines von ihnen ausgestaltet war. Und dann hören wir es immer noch und immer wieder als Gebet des erniedrigten Sohnes Gottes. Und mir, wie kostbar, o Gott, sind mir deine Gedanken, wie übermächtig ihre Summen. Ich werde sie zählen, mehr als der Sand werden sie sein, ich erwache. Und noch immer bin ich bei dir. Vielleicht war das das erste Wort des Christus oder der erste Gedanke des Christus nach seiner Geburt. Ich erwache und noch immer bin ich bei dir, nicht getrennt von dem lebendigen Gott und Vater. Wissen Sie, als Antiochus Epiphanes, der syrische Diadochen-Nachfolger von Alexander dem Großen, Jerusalem erobert hatte und den Tempel entweiht hatte, indem er dort Schweineopfer darbringen ließ, wurde er schließlich und endlich von Judas Makkabäus und seinen Getreuen besiegt. Nebenbei gesagt, Antiochus Epiphanes heißt der erschienene Feind. Und der ist ein Vorbild des endzeitlichen Antichristen. Und dort wollen dann die Juden nach einer Neuweihe des Tempels den Leuchter Gottes wieder entzünden, aber sie finden kein heiliges Öl. Und dieses heilige Öl durfte nur der hohe Priester selbst herstellen. Aber dann finden sie ein Krüglein, versiegelt mit dem Amtssiegel des hohen Priesters, ein tönernes Krüglein, gefüllt mit dem heiligen Öl. Und sie füllen die Lampen der Menorah damit, und diese Lampen brennen 8 Tage lang. Weshalb die Juden zu Chanukka, Tempelneuweihe, in unserer Adventszeit auch einen 8-flammigen Leuchter haben, den sie mit einem kleinen Diener, mit einem Mittellicht entzünden. Und man kann gut feststellen, und das haben Brüder auch getan, dass Christus nicht zu Weihnachten geboren ist, sondern nach allen Umständen, die uns geschildert werden, in der Zeit von Yom Kippur, also im Herbst, dem großen Versöhnungstag, aber er wurde gezeugt an diesem Fest Chanukka, der Tempelneuweihe. Da wurde der entartete Tempel unseres Leibes neu geweiht, in dem Gott selbst in seinem Sohn in unser Fleisch und Blut hereinkam. Und das tönerne Gefäß mit dem Amtssiegel des hohen Priesters, das war jene Maria, die zweite Eva. In Jeremia 31, 22 steht ein eigenartiges Wort. Jeremias 31, ab Vers 21. Richtet ihr Wegweiser auf, setzet ihr Stangen, richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um zu diesen deinen Städten. Wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Denn Jahwe hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Das Weib wird den Mann umgeben. Da hat nun ein Bruder, der das nicht recht verstanden hat, gesagt, das Weib wird den Mann liebend umwerben oder liebend umkreisen. Nein, nein. Das Neue, das der Herr geschaffen hat auf Erden, das Weib wird den Mann umgeben, den zweiten Adam, den neuen Adam, und zwar buchstäblich, als Maria ihn im Leibe trug, gezeugt vom Heiligen Geist. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich Ihnen eine neutestamentliche Stelle nenne, dafür, dass der Messias wirklich gesagt hat, ich danke dir, dass ich in Ehrfurcht einflößenderweise gemacht worden bin. Der Schreiber des Hebräerbriefes, von dem ich nach wie vor und neuerdings immer mehr der Meinung bin, dass es der Apostel Paulus war, sagt in Hebräer 10, indem er die Frage aufwirft, was ist denn wohl das letzte Wort Christi gewesen, ehe er die Herrlichkeit des Vaters und die Gottgleichheit verließ und sich selbst erniedrigte und hereinkam in unser Fleisch und Blut. Da heißt es in Hebräer 10, Abvers 5, darum, als er in die Welt kommt oder bei seinem Kommen in die Welt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir, Gott, zubereitet. Das ist ein Dankeswort, kein verächtliches Wort, kein Abtun des Leibes, den der Vater ihm jetzt im Menschenleib gibt, sondern ein dankbares Wort, weil der Leib das Instrumentarium zum vollendeten Gehorsam darstellt. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, das heißt deinen wohlgefälligen Willen, o Gott, zu tun. Einen Leib hast du mir bereitet. Da könnten wir sagen, Paulus, du hättest eigentlich einmal in die hebräische Urschrift hineinschauen sollen. Da steht es nämlich ein wenig anders als in der griechischen Septuaginta-Übersetzung. In der hebräischen Urschrift steht, Ohren hast du mir durchgraben. Das hat aber kein Grieche verstanden. Das war auf jene Sitte zurückgeleitet, die manchmal zum Halljahrsfest stattfand, wo ja zum Beispiel alle Knechte freigelassen werden mussten. Und wenn nun ein Knecht der Familie seines Herrn eng verbunden war und gerne bei seinem Herrn bleiben wollte als Knecht, wurde an ihm eine barbarische Sitte vollzogen. Man hat ihn an die Haustür gestellt, hat durch sein Ohrläppchen ein Pfriem genagelt, an den Hauspfosten, für kurze Zeit. Und das war dann das Zeichen des ewigen Gehorsams. Ohren hast du mir durchgraben. Beides gehört zusammen. Die durchgrabenen Ohren sind das Bild für den vollkommenen Sohnesgehorsam, den der Sohn Gottes seit Ewigkeiten hatte, auch als er noch beim Vater war in der Herrlichkeit des unerschaffenen Lichtes Gottes. Aber dieser vollkommene Sohnesgehorsam konnte erst vollendet werden in den Tagen seines Fleisches, als er versuchbar wurde, als er leidensfähig wurde, als er sterbensfähig wurde. Der prinzipielle vollkommene Sohnesgehorsam hat sich vollendet in den Tagen seines Fleisches. Ohren hast du mir gegraben, einen Leib hast du mir bereitet. Und so spricht der Hebräerbrief davon, dass der Christus in seinen Versuchungen und in seinen Leiden den Sohnesgehorsam zum Ziele geführt oder vollendet hat. Ach ja, was ist das doch wunderbar, dieses Zeugnis von den untersten Örtern der Erde, von der Entäußerung Jesu Christi, von der Einengung Jesu Christi. Wir haben gelesen, von hinten und von vorn hast du mich eingeengt. Ja, das hat der Christus erfahren. Ich möchte ein letztes Wort zu diesen durchgrabenen Ohren sprechen, lesen, die so eng verbunden sind mit dem zubereiteten Leib und dem Instrumentarium des Leibes. Und zwar aus Jesajas 50, Vers 4 und folgende. Der Herr Yahweh hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben. Das möchten wir auch gerne haben, eine Zunge von Gottes Gelehrten. Damit ich wisse, müde gewordene durch ein Wort Gottes aufzurichten. Das gehört zum Hirtendienst in der Gemeinde Gottes. Dass wir eine solche Gelehrtenzunge bekommen von Gott, dass wir dann nicht sagen, ach, es wird schon wieder besser werden, Kopf hoch, sondern dass wir in der Lage sind, den Müden durch ein Gotteswort aufzurichten. Nun wird uns der Weg gezeigt. Da brauchen wir nicht auf die Universität zu gehen, um eine solche Gelehrtenzunge zu bekommen. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, gleich solchen, die belehrt werden, oder damit ich höre, wie ein Jünger hört. Heiliges Hörschweigen, damit wir Gottes Wort vernehmen und dann nicht leeres Menschenwort weitergeben und Wortgeräusch, sondern Gottes Wort. Und dann steht es in Vers 5, der Herr Jahwe hat mir das Ohr durchgraben. Dieser prinzipielle, vollkommene, wunderbare Sohnesgehorsam. Und dann merken wir auf einmal, der hier redet, das ist im Grunde der Messias, der Sohn Gottes. Der Herr Jahwe hat mir das Ohr durchgraben und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin ich zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Da sehen wir den leidenden Messias, der nun nicht mehr nur sagt, Ohren hast du mir durchgraben, sondern mit der griechischen Übersetzung, ebenfalls eingegeben durch Gottes Geist, einen Leib hast du mir bereitet. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden. Nahe ist der, der mich rechtfertigt. Wer will mit mir rechten? Durchgrabene Ohren und ein zubereiteter Leib. Möge doch auch das, was wir gehört haben in dieser Stunde, dazu dienen, dass wir unseren Leib als Tempel des Heiligen Geistes zur Verfügung stellen und die Glieder unseres Leibes als Instrumentarium der Gerechtigkeit.